Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicker Folge Nummer 65. Heute wieder im gewohnten Umfeld, also in meinem Fall mit Greenscreen und Magic-Motiv. Und in Robins Fall, der natürlich immer dabei ist. Was ist bei dir?
Ja, ich habe wie immer mein tolles Krieg der Funken-Plakat hier hinter mir und meine Couch.
Oh, das ist richtig nice. Da bin ich auch neidisch, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das ergattern konnte. Genau, wir haben halt heute wieder sehr viele Themen zu besprechen. Was haben wir denn da so?
Ja, heute sprechen wir über zwei eher unschönere Dinge, die jetzt auch, ich denke mal, in der Folge von generell die Diskussion um George Floyd und Black Lives Matter ins Rollen gekommen ist, generell das Gedankengut um Rassismus und Belästigung und sowas in der Richtung. Und da geht es nämlich heute noch mal ganz kurz um Therese Nielsen und Noah Bradley, zwei jetzt auf die Kunst bezogen, großartige Künstler, wirklich auf die Artworks bezogen, die sich menschlich leider daneben verhalten haben. Und da gehen wir ganz kurz drauf ein. Und auf eine erfreuliche Nachricht, Magic Arena auf Mac, das ist ziemlich cool. Und ja, dann sprechen wir heute natürlich über die Spoiler. Letzte Folge musste leider ausfallen, deswegen sprechen wir noch mal ganz kurz oder etwas länger über die 21 Spoiler und natürlich über die neuen Jumpstart Spoiler.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Menge, was wir da vorhaben. Ich würde sagen, wir springen sofort rein. Bevor wir jedoch das tun, gehen wir noch ganz kurz auf tokensformtg.com ein, Marktplatz, wo ihr eure Lieblingstokens oder die Tokens für eure Lieblingsdecks euch im schönen Design, im schönen Artwork quasi holen könnt. Und dann, wenn ihr eine Bestellung von 10 Euro oder mehr habt, könnt ihr mit dem Bonuscode Radio Raffnicker 1 einen Manga-Kraken-Token und mit Radio Raffnicker 2 einen Toon-Kraken-Token bekommen. Das Ganze nur zeitlich begrenzt über einen Sponsorcode, wie wir ihn für diese Woche haben. Und dementsprechend schaut da gerne mal dran vorbei. Schaut, was ihr so findet. Die haben auch neben Tokens auch Playmats und andere nette Sachen im Laden. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem, mit der ersten Trennung von Wizards of the Coast und einem Künstler.
Genau. Therese Nielsen wurde da tatsächlich, der wurde die Zusammenarbeit beendet. Meiner Meinung nach auf jeden Fall richtige Entscheidung, aber halt wie gesagt sehr schade, denn künstlerisch wunderschöne Artworks mit dabei, mit dem Ship Navigator zum Beispiel. Eigentlich sind fast alle Artworks von ihr ziemlich, ziemlich gut. Aber man muss sagen, absolut richtige Entscheidung, denn man hat halt rausgefunden, dass sie auf Twitter rassistische und verschwörungstheoretische Sachen liked und halt damit auch teilt und auch Leuten folgt, die halt rechtsalternativ sind. Und da kann man halt wirklich sagen, das passt halt nicht zu einem Unternehmen wie Wizards of the Coast. Man kann, wenn man möchte, so eine Meinung auch vertreten. Und da hatten wir gerade eben kurz drüber gesprochen, aber halt nicht konsequenzenfrei. Wenn man halt so eine Meinung vertritt, was ich persönlich menschlich sehr schade finde, dann muss man halt auch mit der Konsequenz leben, dass halt Unternehmen sagen oder andere Menschen sagen, Entschuldigung, mit dir möchte ich aber jetzt nichts mehr zu tun haben. Und das ist halt etwas, was ich absolut nachvollziehen kann. Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also gerade so diese Richtung, in der sich dann Therese Nielsen dann bewegt hat, also diese Alt-Right amerikanische Pro-Trump-Wählerschaft, die nicht jetzt die Leute sind, die Trump gewählt haben aus einer Protestgeschichte, weil sie keinen Bock mehr auf aktuelle Politik haben, sondern wirklich, weil sie im Endeffekt wieder Nazi-Zeit in Amerika haben wollen. Das sind halt dann einfach die Leute, wo man dann sich leider konsequent auch als, oder in meiner Meinung nach, sollte sich der Wizards of the Coast konsequent von distanzieren. Und das ist halt genau das, was du meinst. Sie darf, also Meinungsfreiheit impliziert nicht Konsequenzenfreiheit und man kann ja gerne seine Meinung sagen. Ich habe, glaube ich, eben im Vorgespräch kurz gesagt, ich könnte jetzt auch durch die Innenstadt gehen hier und zu jedem einfach, dessen Nase mir nicht gefällt, du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch sagen. Aber ich muss nicht erwarten, dass die Leute mich weiterhin mögen. So, das ist halt das Ding. Und genauso sehe ich das halt bei Therese Nielsen, die eben dann dieses Meinungsgut irgendwo vertritt Und das ist dann halt gerade nach den Bannings von rassistischen Merkmalen in Magic, die wir beim letzten Mal besprochen haben, eigentlich auch nur der nächste konsequente Schritt. Da wirklich zu sagen, okay, diese Person passt einfach nicht für die Werte, für die diese Firma steht. Und dementsprechend gutes Artwork, schlechtes Mindset. Kann er auch nicht dann gut zusammenarbeiten, auf jeden Fall.
In eine gleiche Richtung, gutes Artwork, schlechtes Mindset, geht auch der nächste Künstler, über den wir sprechen. Noah Bradley, auch von ihm wurde sich getrennt, nicht wegen rassistischen Gründen, sondern eher wegen seinem Verhalten gegenüber Frauen. Er hat eine, also man muss vielleicht dazu sagen, der Typ ist so auch einer, ich glaube, der stellt sich gerne selber dar. Wenn ich bin, hab mal ein bisschen gesurft, ein bisschen nach ihm geguckt und die ersten Bilder, die mir so entgegengesprungen sind, sind ihn in der Unterhose posen, so wie so ein Mr. Olympia oder so in der Richtung. Also er ist halt auch gut muskulös und so. Ich denke mal, er mag sich auch generell selber und hat das wohl ausgenutzt, um Frauen auch zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Auch wenn ich es in seiner Entschuldigung richtig lese, auch sogar Richtung Zwingen so ein bisschen gegangen ist. Also ich glaube, ich schreibe selber Forces. Das ist natürlich etwas, das geht natürlich auch gar nicht. Ne? Also seine Position in irgendeiner Art und Weise ausnutzen. Der Typ hatte auch, ich meine, das sagt ja auch mal ein bisschen was, über 50.000 Twitter-Follower. Das ist schon echt viel. Julius Nils im Vergleich 5.000. Und ja, wenn man schon so eine Art Person des öffentlichen Lebens ist, dann darf man sowas halt nicht ausnutzen. Man muss ihm an der Stelle zugutehalten, dass er das anerkannt hat und gesagt hat, es tut mir leid. Aber so wie er es schreibt das auch nicht gerade vorteilhaft für sich. Daher muss ich halt auch davon ausgehen, dass er das so gemacht hat, wie er es schreibt, selbstverständlich. Und da muss ich sagen, ist auch das nur der konsequente Schritt zu sagen, hey, du passt nicht zu unser Unternehmen, weil wir wollen sowas nicht. Und es geht halt nicht. Man kann halt nicht seine Position ausnutzen, egal wo es jetzt ist, um andere Leute in etwas zu drängen, was sie vielleicht im Endeffekt gar nicht wollen. Und es gibt auch viele Situationen, wenn man selber mal in so eine Position kommt, da sind die sich auch noch unsicher. Und wenn man so eine Unsicherheit ausnutzt, das ist auch im deutschen Gesetz vor allen Dingen verankert, eine Unsicherheit ausnutzen ist auch schon strafbar. Also es ist nicht okay, jemanden, der sich nicht wirklich zu 100% sicher ist, zu etwas zu drängen, was er nicht möchte. Und gerade dann natürlich auf sexueller Basis etwas, was absolut nicht funktioniert. Und wie gesagt, auch da der richtige Schritt, sich zu trennen.
Ja,
auch wenn definitiv. Es künstlerisch gesehen wieder sehr schade ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch schon komplett richtig, was du gesagt hast. Das ist halt eine Acknowledgement und Apology, wie er in diesem Tweet vom 21. Juni geschrieben hat, auf jeden Fall stattgefunden hat, wo es halt gesagt wurde, okay, so keine Ausreden, so ich habe jetzt nicht einen Fall genommen und habe jetzt irgendwie mir wieder was untergejubelt oder wie es halt schon mal häufiger bei solchen Sachen dann auch schon mal in die Richtung gehen kann.
Ich habe nichts gemacht, so, ne?
Genau, jetzt haben die konsequent gesagt, okay, wir haben es gemacht, ich war ein Riesenarschloch und so weiter und ich kann die Schritte, die gegen mich verwendet werden, auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist halt so ein Ding auch da wieder. Werte von Wizards of the Coast sind halt nun mal pro Frauen. Also da soll keine irgendwelche weirden Geschichten irgendwie stattfinden. Und dementsprechend dann auch in dem Statement von Wizards of the Coast auf dem News-Artikel vom 22. Juni, wird dann auch noch mal genau das halt quasi gesagt, wo dann abusive behavior and harassment einfach kein Teil dieser Spaß-Environment quasi ist, also der Fun-Environment in der Community, wo sich jeder sicher fühlen soll, wo die Leute, die dann nun mal da sind, eben sich nicht bedrängt fühlen sollten von männlichen oder von wem auch immer, was für Leute dann da die Leute bedrängen. Und dementsprechend, auch da wieder dann leider wieder ein Künstler, der dann gehen muss, weil er sich nicht im Privaten oder unter Kollegen oder wie auch immer richtig verhalten hat. Was ich nur interessant finde, ist, wir hatten ja auch gerade mit Blick auf letzte Folge mit diesen Bands von diesen Racist Cards quasi gesagt, okay, das sind Karten, die sind sehr, sehr weit quasi nach hinten gerückt. Jetzt haben wir hier zwei Artists, die halt noch bis Zendika eigentlich Artwork gecommissioned haben und eben halt dann auch ja, gerade mit Jumpstart, worüber wir ja gleich noch sprechen werden, natürlich so ein Farbenbeigeschmack für die Karten und die Künstler bringt. Ist das irgendwas, was bei dir irgendwie was so Unwohlgefühl irgendwie ausdrückt, wenn du deine Karte öffnest und dann ist da eine Therese Nielsen oder eine Noah Bradley Karte und du weißt, diese Karte ist das irgendwie gemalt? Also, ne, hast du
also da, ich muss sagen, normalerweise schaue ich relativ selten auf ein Artwork, es sei denn, es gefällt mir wirklich besonders gut. Und das ist zum Beispiel vom Essence Gather aus Ikoria der Fall gewesen. Und dann habe ich auch direkt gesehen, ah, okay, das ist eben ein Künstler, den ich kenne, habe ich schon öfter gelesen. Klar, dass das ein gutes Artwork ist. Das heißt, tatsächlich lese ich das gar nicht so häufig. Aber jetzt mit dem Hintergrundwissen werde ich schon öfter mal drauf gucken und schauen, ob das denn ein Artwork von jemandem ist, also von Nielsen oder Bradley. Und dann natürlich denken, na, das ist irgendwie, also es ist irgendwie komisch. Ich weiß aber auch leider ganz genau, dass es jetzt auch Leute gibt, die dann gerade mit diesen Artworks spielen wollen, weil die ja jetzt quasi, und da hatte ganz kurz der Rudy von Alpha Investments auch ein Video gemacht, dass sich die, wie nennt sich, die Reserved List erweitert jetzt um Artworks von ja, Therese Nielsen und Noah Bradley, denn diese Artworks werden ja faktisch nie mehr reprintet.
Ja, stimmt.
Und da kommt auch irgendwie wieder so ein Seltenheitsfaktor, glaube ich, bei raus. Und beziehungsweise, ja, es sind jetzt nicht super selten in dem Sinne, aber schon, dass die Gewissheit zu haben, diese Artworks wird es auf jeden Fall nicht noch mal geben. Gibt es auf jeden Fall bestimmt Leute, die das dann gerade deswegen spielen. Und das ist dann etwas, was ich dann wiederum echt sehr blöd finde. Klar gibt es auch die Leute, die haben diese Karten und wollen die sich jetzt nicht neue Karten kaufen deswegen und spielen halt deswegen damit. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, wie gesagt, der eine oder andere die jetzt spielt, weil die jetzt in Foil dieses Artwork von Therese Nielsen in Foil jetzt das Nonplusultra ist, weil es in 10 Jahren ne, super viel wert ist, weil es halt nicht mehr gedruckt wird, dieses Artwork. Und das ist dann etwas, wo ich dann, glaube ich, schon auf jeden Fall den ansprechen werde und sage, du weißt schon, wofür der Künstler steht, so, also was der Künstler für Gedanken hat und was er gemacht hat und sowas. Ich glaube, das ist etwas, da werde ich jetzt gerade, wenn ich es halt bei anderen sehe, schon mal drauf ansprechen, im Vergleich zu, wenn ich es selber aufmache, klar. Ja. Dann sage ich mir auch so, es ist zwar nicht so toll, aber gut, dann stecke ich sie weg und gut ist so. Ne?
Ja, ja, klar. Ja, es ist halt so dieses komische Ding, was ich halt meinte. Irgendwie hat er bei mir Magic immer so einen leichten so Safe-Space-Vibe, wo ich mir halt über die ganzen schlimmen Dinge in dieser Welt, sage ich jetzt mal, weniger Gedanken machen muss, wenn ich Magic spiele. Und jetzt ist halt auf einmal so ein Ding drin, wo in ganz aktuellen Karten, wo man nicht mal sagen kann, okay, das war 94 gedruckt, die Karten, das, auch wenn das Thema damals schon kontrovers war, war das halt einfach eine andere Zeit, wo Leute anders drauf geguckt haben. Und jetzt mittlerweile kann man halt so eine Karte ziehen, dann hast du das Artwork, siehst vielleicht den Namen, denkst, okay, irgendwie uncool, weil entweder Alt-Right-Person oder halt jemand, der Frauen bedrängt hat, will man das jetzt irgendwie haben. Und ehrlich gesagt, ne, das Szenario, was du gesagt hast, das ist halt so wahrscheinlich, dass es mich schon fast irgendwie Unbehagen spüren lässt, dass jemand tatsächlich komplett aus dem Weg, also komplett um mehrere Ecken geht, um quasi diese Karte von diesem Künstler zu ergattern, weil sie ja nicht mehr gedruckt wird. Entweder aus Faszination für die Materie, für dem die Person steht, oder tatsächlich einfach so einen historischen Wertschätzungsgrund. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das finden werde, wenn dann in Zukunft irgendwelche Leute, ey, ich habe die, weiß nicht, Therese Nielsen Ristic Study halt, ne, in Foil irgendwie rumliegen. Und die ist so und so viel wert, weil die wird nicht mehr gedruckt mit dem Artwork und so weiter. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das irgendwie entwickeln wird. Und ich glaube, cool finde ich das nicht unbedingt.
Ja.
Aber gut, wir haben noch tatsächlich mal nach dieser ganzen Thematik eine erfreuliche News. Und zwar, wir haben es schon vor längerer Zeit gehört und auch angekündigt bekommen. Und zwar gibt es eine macOS-Variante von Magic Arena. macOS natürlich das Betriebssystem von den Apple-Computern, also MacBooks oder iMacs oder was da alles so gibt, hat dann nur wenige Änderungen zur Windows-Version im Sinne von, es gibt ja keine Steuerung oder Control, dafür halt dann das, was ist das Äquivalent bei Mac?
Boah, keine Ahnung.
Auf jeden Fall die Taste.
Ich bin kein Apple-Fan, um ehrlich zu sein, weil ich bin halt jemand, ich bin darauf angewiesen, dass meine Sachen funktionieren und dann will ich nicht nur Apple-Produkte kaufen, damit die miteinander funktionieren, sondern
Ja, auf jeden Fall. Also so Kleinigkeiten, wo es halt von der Tastatur einfach anders ist, das wird es halt nicht mehr geben. Das Ganze wird dann available sein, nicht als Standalone-App, wie es bei Windows momentan ist, sondern erstmal nur über den Epic Games Store, was ja von der Spielbarkeit einfach keinen großen Unterschied eigentlich macht. Und ja, das Ganze soll kommen am 25. Juni. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen.
Ja, also quasi mit dem Release von CrossFit 21 auf Arena, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich würde mich freuen, wenn Arena im gleichen Zuge mal die Freundesliste patchen würde, denn seit ein paar Wochen bin ich Username 12345 und habt sie keine Freunde. Das ist ein bisschen blöd.
Ja,
gerade für Direct Challenges.
Das ist wirklich blöd, aber okay. Gut, dass Arena noch weitere Arbeit benötigt, auf jeden Fall, sollte ausgeschlossen sein. Ich bin auf jeden Fall froh darum, dass jetzt eine ganze, oder vielleicht potenziell, eventuell, eine ganze ganze neue Marktecke erschlossen werden kann mit Mac-OS-Support. Ich habe schon direkt Freunden geschickt, die zumindest unterwegs einen Mac haben. Gerade bei der Uni gibt's da ja nicht gerade weniger. Habe ich gesagt, hey Leute, ihr könnt jetzt auch Arena zocken und zumindest mal lernen, wie das Spiel funktioniert.
Ja, sehr gut.
Genau.
Direkt neue Leute anwerben.
Ja. Mit Availability kann man ja sowas auf jeden Fall machen.
Ja. Und bald soll ja auch irgendwie, also theoretisch ja noch dieses Jahr Handy, ne? Das war zumindest mal gedacht.
Das wäre natürlich der richtig extreme Schritt, wenn das dann irgendwie aufs Handy kommt und wie das dann umgesetzt wird.
Das gilt vor allen Dingen dann für die jungen Spieler, die nicht, kein Handy, beziehungsweise nur ein Handy haben und nicht unbedingt einen PC. Gerade Arena ist ja auch ein Spiel, was nicht wenig Ressourcen verbraucht, weil es halt nicht, ich würde überhaupt nicht perfekt programmiert ist. Und ja, da braucht man halt einen guten PC für und den kann man sich als Kind nicht unbedingt leisten.
Ja.
Auch ein großer Schritt wird sein, wenn es das irgendwann mal für die Konsole gibt, so PS5
zum
Beispiel.
Genau.
Das wäre auch so eine Sache. Das war auch wieder etwas, was auch mehr Kinder mit ins Boot holt. Die dann, eine Konsole kauft man sich mal eher, weil die, wenn man sich die kauft und man holt sich ein Spiel dafür, man weiß, es funktioniert da drauf, das ist halt der Riesenvorteil
bei einer definitiv. Konsole. Wobei da dann so ein Problem sein könnte, wie navigierst du das Spiel, weil, Point and Click mit der Maus ist schön einleuchtend, aber meistens, also wenn ich es jetzt zum Beispiel von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel List oder sowas sehe, oder selbst das Pokémon TCG am Game Boy, meistens klickst du dich ja durch die einzelnen Menüpunkte und scrollst dann so hin und her, und je nachdem, wie komplex der Stack dann ist.
Bei der PS5 auch ein Touchfeld, wenn man das gut benutzt, wenn man das zum Beispiel benutzt, um durch die Karten zu swipen, die man auf der Hand hat, wenn man so 20 Karten mal auf der Hand hat, und das dann halt stehen bleibt, wenn, ne, dass du so langsamer werden kannst, dann bleibt es stehen. Oder dass du es benutzen kannst, um zum Beispiel Doppelklick ist dann eine Phase weiter oder sowas. Ja gut, das kann man eigentlich auch auf ein X oder ein Y legen. Y, genau, bei nämlich Xbox. PlayStation gibt es nämlich auch Ys. Neuerdings. Nein, okay. Das ist Schwachsinn.
Ich würde schon sagen, hä?
Nee, ich hatte mich versprochen, weil ich bin jetzt gerade von der Switch ausgegangen.
Ach so, ja, klar. Y. Nee, aber Switch wäre auch Hammer, ne? Tablet-mäßig.
Ja, das wäre cool. Wäre wirklich cool.
Ja.
Also man kann es auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie umsetzen. Man muss es halt nur clever machen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nur, darauf hinzuweisen, dass es möglich wäre.
Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter zum Core-Set 2021. Wir haben da letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und wir haben jetzt das komplette Set gesehen. Wie ist dein Eindruck? Was findest du?
Core-Set 21. Ich muss sagen, interessant. Power-Level nach wie vor recht hoch für ein Core-Set. Man kennt ja Core-Sets eigentlich, also ursprünglich angedacht als Reprint-Set, um Karten wieder in Standard zu bringen, die nicht unbedingt auf den Plane passen oder die man jetzt nicht unbedingt wiederbringen möchte. Zum Beispiel Ugin, wie will man den Lore technisch dann auf Zendikar einbauen? Dann muss man ihn ja irgendwie in die Story verweben. Vielleicht möchte man das nicht, vielleicht hat man andere Pläne mit ihm. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, so einen Planeswalker mal wieder zu drucken, weil der halt ultra teuer geworden ist. Und der ist jetzt direkt um die Hälfte gesunken. Das ist halt super für so eine Reprint-Karte. Und ich denke mal, der wird auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut für ein Core-Set. Und wie gesagt, interessanterweise vom Power-Level her dann doch recht hoch. Weil, wie gesagt, sollte eigentlich ja nur eher so Reprint-mäßig sein und einsteigerfreundlich. Viele Blank, also Vanilla-Kreaturen, also Kreaturen, die keinen Effekt haben, einfach 2 Mana, 2/2. Punkt. Und dafür finde ich schon recht viel. Es gibt keine neuen Mechaniken, das ist auch immer so eine Sache. Aber zum Beispiel wieder Protection halt. Eine Protection, das gab es schon mal im Core-Set. Ist eine relativ komplizierte Mechanik. Komisch, dass sie das dann halt teilweise wieder mit reinnehmen. Aber ja, ich denke insgesamt trotzdem, wenn ich so über die Karten, ich scroll da so langsam drüber, ich sehe viel von Fate Reforged, also aus dem Khans-Block, finde ich ziemlich cool, mit zum Beispiel auch Ugi, wie gesagt, und Feed of Resistance, eine Karte für 2 Mana, die einen 1-1-Counter auf eine Kreatur legt und dann kriegt die Schutz vor einer Farbe bis zum Ende des Zuges. Ist das was für Feather? Gibt's Feather noch?
Feather gibt's, glaube ich, so, also zumindest im Standard nicht. In Pioneer eventuell.
Na gut, in Pioneer gab's die Karte ja auch schon.
Naja, genau, und das ist halt dann keine neue Karte. Wobei ich es mir wirklich wünschen würde, vor Rotation vielleicht doch einmal ein Standard-Feather-Deck spielen zu können.
Vielleicht.
Aber wer weiß.
In unserem FNM bestimmt. Das ist eher casual bei uns.
Es gibt ja einen, der da konsequent seit der guten alten Feather-Zeit immer wieder ein Feather-Deck quasi spielt, leider damit immer wieder Matches verliert, aber er zieht's zumindest durch. Und ich habe mir auf jeden Fall schon vorgenommen, nochmal vorher, solange Feather noch drin ist, da ein bisschen was herum zu experimentieren, auf jeden Fall. Ja, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Karten, die auf jeden Fall Sinn machen für Pioneer und auch cool, für.
Danke.
Was denn?
Ich muss mal ganz kurz den Greenscreen wieder richtig machen. Du hast den hingelegt. Fiete, nein.
Auf jeden Fall gibt's wirklich viele Karten, die ich denke, die auf jeden Fall Sinn machen für Pioneer. Und auch für Standard auf jeden Fall. Und zwar solche Sachen wie, weiß nicht, Containment Priest. Mit dem Text halt, if a non-token creature would enter the battlefield and it wasn't cast, exile it. Ist halt so ein Ding, wie schön wäre das gewesen mit Fires of Invention und wenn dann irgendwie oder mit Vinota irgendwie was reingecheatet wird, schön so ein Hate-Piece zu haben. Und das ist ja auch eine alte Karte, so ein Reprint aus guten alten, ich glaube, Legacy-Zeiten oder vielleicht auch schon in Modern drin gewesen und hat dann auch einen ordentlichen Preis irgendwie angesetzt und jetzt quasi dann auch wieder ein Standard und ich glaube, es wird gerade mit Vinota und in Pioneer dann vielleicht mit anderen Cheat-into-Play-Things auf jeden Fall eine relevante Sideboard-Karte sein und eine, über die ich mich sehr freue, dass sie dann wieder da ist. Und so gibt's halt sehr viele Karten, die entweder gereprintet das aktuelle Standard interessanter machen oder halt neue Karten, die eben dafür sorgen, dass das Ganze halt dann irgendwie doch interessant wird. Wir hatten beim letzten Mal schon Chandra's Incinerator gehabt und all sowas. Also
Karte auf jeden kommt Fall tatsächlich aus Entschuldigung, ja?
Nee, alles gut, erzähl.
Die Karte kommt auf jeden Fall aus Commander 2014 ursprünglich, witzigerweise, und wurde nur in den Invocations nochmal neu aufgelegt aus Amonkhet und Ultimate Master.
Meinst du jetzt Containment Priest oder was?
Mhm.
Ja, genau. Und deswegen, also es ist halt eine Hammerkarte für halt eben Legacy, wo du dann auch Sachen durch Reanimation und so weiter eventuell dann halt damit direkt exilen kannst. Wieder Legacy-Zuhörer werden mich jetzt hier wieder an Prangerstellen erschießen, aber ich glaube, so funktioniert Containment Priest in Legacy. Auf jeden Fall eine gute Karte und eine, die auf jeden Fall Sinn macht in unserem sehr explosiven Meta. Was sind denn noch so Karten, die dir ins Auge fallen, worüber du unbedingt noch reden willst?
Mir ist jetzt spontan noch Glorious Anthem ins Auge gefallen. Auch eine weiße Karte, doppelweiß, ein beliebiges Enchantment. Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen +1/+1. Auch ein Reprint aus älteren Zeiten, ich glaube schon in der 7. Edition. Ursas Saga war die Karte auch schon drin, ne? Mit einem jetzt neuen, coolen Artwork. Und immer, wenn man das sagt, gucke ich jetzt gerade wirklich tatsächlich automatisch direkt auf den Künstler, um zu gucken, ist das auch vertretbar. Aber ja klar, künstlerisch kann man ja immer sagen, dass die Artworks schön sind, auch wenn der Künstler dahinter steht. Dumme Entscheidungen trifft oder ein blöder Mensch ist. Wie dem auch sei, finde ich ziemlich cool, weil das halt auch wieder so dieses Go-Wild-Weenie-Strategie ist. Und das passt so gut zum Planeswalker. Ich kann mir so gut vorstellen, dass Wild-Weenie-Aggro eine gut funktionierende Strategie sein wird. Gerade noch mit Heliod und der Life-Gain-Strategie dabei und den Pride-Mates. Ich weiß halt nicht, es ist halt wieder eine 3-Mana-Karte. Und ein 3-Mana-Slot ist irgendwie halt auch schon relativ voll dann mit Heliod. Und
ja, das stimmt.
Weiß ich natürlich nicht, wie gut sich die einfügen wird. Aber keine Ahnung, ich glaube, ein, zwei Mal wird die schon in so einem Deck drin sein. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das ist halt relativ straightforward. nicht zu kompliziert und sowas mag ich.
Ja, auf jeden Fall. Eine Karte, über die ich sprechen möchte, ist der tragische Fall des Elder Gargaroth. Eine Kreatur, die so viele Keywords hat, die so gepusht ist und trotzdem vermutlich unplayable in Standard ist. Und zwar eine 5-Mana mit 3 generischen, 2 grüne Creature Beast mit 6-6 unten, also 5-Mana 6-6 ist schon above curve und dann Vigilance, Reach, Trample und whenever this creature attacks or blocks, choose one, create a 3-3 Green Beast Token Creature, you gain 3 life oder you draw a card. Also eigentlich richtig busted. Was ist mein Problem damit? Teferi und Brazen Borrower. Also
ja, die Karte macht halt nichts mit ETB, das ist das Problem.
Ja, genau, und es hat kein Haste leider und das ist halt leider eine Karte, die es ist lächerlich, sich so eine Karte anzugucken und irgendwie sagen zu müssen, okay, das ist vermutlich unplayable, wenn es nicht aus irgendeiner Art und Weise mit einem Gruul-Deck oder so Haste gibst, dann wird's richtig geil. Aber so wie es aktuell ist und die Karte für sich selbst, ist die zwar gut, aber auch mit ja.
Limited, super geil.
Ja, Limited ist auf jeden Fall eine Bombe, aber.
Aber Standard ist problematisch, ne? Weil sie macht, die kommt halt für 5 Mana, ja. Liegt dann da eine Runde und dann nächste Runde. Oder sogar schon Instant Speed, ja, Brazen Borrower. Oder Teferi, wie du schon gesagt hast. Und das sind halt Karten, die wirklich in fast jedem blauen Deck gespielt werden. Und wie du schon sagst, kein Haste. Questing Beast hat auch kein ETB, aber Haste. Das heißt, wenn du ihn danach die Runde wieder spielst, kann er wieder direkt angreifen. Plus, der hat ja noch den Planeswalker Hate auf sich drauf, das Questing Beast. Also. Ja, das ist echt eine richtig, das wie du schon sagst, richtig geboostete Karte.
Ja.
Aber problematisch.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt auch relativ easy Wege, dem Haste zu geben. Ich glaube, wir haben noch den Domri, der Kreaturen Haste gibt. Wir haben noch Rhythm of the Wild. Wir haben noch diesen dieses Ein-Mana Land Enchantment, was quasi der Kreatur Haste geben kann aus Ikoria. Also man kann ein bisschen drumherum bauen, aber man muss definitiv drumherum bauen, um diese Karte in irgendeiner Art und Weise tatsächlich playable zu machen. Zumindest für die üblichen Metadecks. Und selbst die spielen dann irgendwelchen Removal, der dann, also Murderous Rider selbst ist eine sehr cleane Antwort da drauf. Also da gibt's auch noch andere Sachen außer Brazen Borrower und Teferi, aber die sind auf jeden Fall die frustrierendsten Sachen von denen. Weil nichts ist nerviger als gerade in Arena endlich mit einer großen Kreatur und dann ring! Und dann ist sie wieder auf deiner Hand und du musst wieder 2 Runden warten, bis du überhaupt die Karte irgendwas macht. Und ja, das ist auf jeden Fall fürchterlich. Gibt's da noch eine Karte, die dir gerade einfällt oder ins Auge springt?
Ja, ich gucke natürlich bei den neuen Sets auch immer nach Spirits. Immer.
Ja, klar.
Automatisch, weil ich ein Pioneer und Modern Spirits Deck spiele. Und oder allgemein nach Flying.
Mhm.
Und jetzt generell habe ich jetzt erstmal nur die 2 Rare Spirits in Blau gesehen. Und da muss ich sagen, ja, sind jetzt irgendwie nicht die coolsten, leider.
Mhm.
Es gibt den Shackle Geist.
Mhm.
2-2 fliegend, kann nur Kreaturen mit fliegend blocken für 2 Mana. Und dann kann man 2 ungetappte Spirits, die man kontrolliert, tappen und eine Kreatur tappen, die man nicht kontrolliert.
Mhm.
Also, ja, meine Güte, das ist jetzt. Ja. Die könnte auch ein Mana kosten und eine 2-1 sein oder so.
Mhm.
Mit den gleichen Effekten. Also, das ist jetzt, oder eine Uncommon mit den Effekten.
Ja.
Ich finde sie jetzt nicht wirklich besonders für dafür, dass es eine Rare ist, eine 2 Mana und dafür macht sie irgendwie nicht viel.
Konkurriert auch vermutlich mit anderen Slots. Also, gerade das Modern Deck ist ja schon ziemlich gut gefüllt mit 2-Drops. Also.
Vielleicht Pioneer, wenn überhaupt. Wenn es halt ein One-Drop wäre, nice.
Mhm.
Aber so, I don't know. Und dann halt noch Grossly Pilferer oder so. Auch für 2 Mana, 2-1, Spirit Rook. Und wenn der untappt wird, darf man 2 bezahlen. Wenn man das macht, zieht man eine Karte. Das ist natürlich auch etwas, was man im Agro-Deck meistens nicht möchte. Aber gut, da kann man sich ja entscheiden. Und wenn der Gegner ein Spell von irgendwo spielt, außer von der Hand, darf man noch mal eine Karte ziehen, was auch eigentlich ganz cool ist. Und dann eine Karte discarden, um den unblockbar zu machen. Also, das ist schon eher eine interessante Karte. Fliegt zwar nicht, aber kann halt unblockbar werden. Ist halt nicht schlecht. Aber das ist zum Beispiel wieder für Pioneer nichts.
Mhm.
Weil Pioneer hat zu wenig Spirits, als dass man da beziehungsweise zu wenig Spirit Lords, Die haben nur den aus M19, den Phantom Lord, glaube ich, heißt der. Boah, schon so lange kein Paper mehr gespielt. Wahnsinn, ja. Ich muss unbedingt wieder Paper spielen.
Ja.
Und der bufft halt alle Spirits. Und auf der anderen Seite gibt es halt diesen Bird-Vogeltypen, der bufft halt aber nur fliegende Kreaturen. Und dann würde der halt wieder nicht gebufft werden von dem. Das heißt, Pioneer fällt der schon wieder raus. Und für Morlan ist er dann auch nicht gut genug. Und das ist halt dann einfach traurig.
Ja, ja, wobei ich glaube, ich könnte den in beiden Decks eventuell so ganz, ganz nischigen Sideboard-Slots vielleicht sehen, weil whenever an opponent casts a spell from anywhere else in their hand, draw a card. Das kann schon für vielleicht Mono Red für Light Up the Stage oder sowas vielleicht interessant werden. Das ist halt eine Karte, die darüber hinaus dann noch ja, vielleicht gut, traden
generell,
kann.
Generell, ne? Fliegen hier Throne of Eldraine mit Adventure. Es gibt auf jeden Fall schon auch gerade in Standard Sachen, wo das relevant sein kann. Aber also ich weiß nicht, es ist nicht so relevant, für ein Spirits-Deck Karten zu ziehen. Also natürlich ist es immer gut,
ja, klar.
Aber du hast eigentlich eher andere Win-Conditions, zum Beispiel Collected Company, um halt einfach die Sachen aufs Feld zu bringen. Du willst einfach mit Power auf dem Feld willst du gewinnen in dem Deck. Und das bringt dir nichts, wenn er nicht gebufft wird.
Ja.
Ich meine, er wird halt durch den Phantom Lord gebufft, aber ja. Es ist halt so, warum fliegt der nicht?
Ja, es ist halt, keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht sagen. Aber wo wir gerade bei Fliegen sind, eine Karte, die ich mir noch gerade eben rausgesucht habe, ist Watcher of the Sphere, eine Uncommon für 2 Mana, ein weißes, ein blaues Creature, Bird Wizards mit 2/2, hat dementsprechend Flying und Creature Spells with Flying cost 1 less to cast und whenever another creature with Flying enters the battlefield under your control, Watcher of Spheres gets +1/+1 until end of turn. Das dann in Kombination mit dem, mit diesem, wie hieß die nochmal? Cat Sovereign oder so aus Ikoria, was ja Power Toughness nochmal +1/+1 für jene Kreatur mit Fliegen gibt. Die selbst ist eine 3 Mana, glaube ich, 3 Mana 2/2, die halt immer.
Ja, ich glaube, die ist auch nur. Ist die auch nicht? Ist die auch nur 2 Mana?
Es kann auch sein, dass sie nur 2 Mana ist, aber.
Dann wird sie leider nicht günstiger. Aber nichtsdestotrotz, Watch of the Spheres ist halt jemand, das kann man sich wiederum ganz gut vorstellen.
Ja.
Ein Pioneer, ein guter Slot für die 2. Weil es halt fliegt, ist es leider kein. Es ist halt leider kein Spirit.
Nee, klar, okay, aber.
Aber es macht halt fliegende Spells günstiger. Das alleine ist schon ziemlich gut. Und dass er halt selber stärker wird. Also so ein Phantom Lord für 1 aufs Feld zu legen, ist schon immer ziemlich cool. Da kann ich mir schon eher vorstellen, die reinzutun.
Also es wäre auf jeden Fall ein Deck, worauf ich schon ein bisschen länger schiele, ist so dieses Blue-White Flyers, beziehungsweise Blue-White Tempo-Deck mit auch gerade dem Staggering Insight, was ja so ein bisschen die leider teurere, aber auch halt sehr effiziente es Curious Obsession quasi ist. Und daraus so ein Deck schustert sich so lange zusammen, aber es ist auch leider momentan ein bisschen voll im Two-Drop-Slot, weil dann hast du jetzt den Watch of Spheres, du hast den Skycat Sovereign, du hast halt Staggering Insight, es liegt alles auf der 2.
Ich glaube, Skycat Sovereign würde ich vielleicht sogar rausnehmen dafür.
Ja, ich weiß nicht, es ist ja so einer der Gründe, warum ich es überhaupt spielen wollen würde, weißt du? Und dann halt, wenn du irgendwie eine Kurve hinkriegen kannst und vielleicht am Ende.
Redest du jetzt über Standard oder über Pioneer?
Standard.
Ach so, ja klar.
Nee, für Pioneer glaube ich jetzt gar nicht.
Da würde ich nicht raus tun.
Genau, nee. Da ist es, glaube ich, auch draußen. Aber es gibt tatsächlich, also gerade Blau-Weiß hat ja auch sehr große Interaktionsmöglichkeiten, kann dann dort vielleicht sogar mit dem Brazen Borrower dann auch ein bisschen interagieren, auch wenn es dann natürlich nervig für den Gegner wird.
Ja, ich finde zum Beispiel aber auch noch den Kyle-Sale Freebooter ziemlich gut. Blueprint aus Ixalan. Schwarz, ein generisches, ein schwarzes, 1/2 fliegend, Human Pirate. Und den Effekt, wenn er das Spielfeld betritt, dann zeigt ein Gegner seiner Wahl seine Hand, ein Gegner deiner Wahl die Hand vor und man darf einen Non-Creature Non-Land nehmen und exilen, bis der Freebooter das Spiel verlässt. Und das ist eine ziemlich coole Karte. Hat es auch in Modern Humans geschafft schon. Und das ist auch eine generell sehr starke Karte für Schwarz. Finde ich auch sehr, sehr gut, was sie macht. Ist nicht zu schwer, aber auch loszuwerden für den Gegner. Also sehr fair, aber gleichzeitig auch ziemlich cool. Also das finde ich eine sehr solide Karte. Freue ich mich auch auf den Reprint.
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, wirklich eine Karte, die man gut im Sideboard, aber auch halt ohne Probleme im Main Deck spielen kann. Weil irgendwas findet man dann doch irgendwie in der Regel dann doch irgendwie beim Gegner. Eine Sache, die mir dann irgendwie jetzt gerade auch noch irgendwie ins Auge kommt, ist, wir bekommen wieder Shock natürlich als Reprint und dort mit einem alten Artwork. Wir haben nicht mehr dieses Amon-Cat-Artwork, was ich auf jeden Fall interessant finde, weil ich habe mir noch, ich weiß noch, dass ich damals extra mir ältere Karten mit diesem traditionellen Fantasy-Shock quasi gekauft habe und weil ich das halt so also ich finde es halt schöner als das futuristische Schock. Ist mir nur gerade aufgefallen, fand ich irgendwie interessant.
Ja, ist echt interessant, weil du sagst ja selber Amon-Cat, weil tatsächlich auch einige Amon-Cat-Reprints ja auch in diesem Set drin sind, was auch Sinn macht, denn da der weiße Planeswalker, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, der neue, der Basi-Cat, ist ja von Amon-Cat, also der kommt von den Plane tatsächlich.
Ja.
Und da macht es natürlich auch Sinn, dass da solche Karten, noch andere Amon-Cat-Reprints halt einfach generell drin sind. Und ja, ich meine, insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr aufs Pre-Release. Plan ist ja, von uns beiden zum Fischkrieg zu gehen und da das Pre-Release zu spielen. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, hygienemäßig und so weiter und so fort. Ich denke mal, man wird keine Hand geben, man wird nicht das Deck tauschen zum Mischen. Und dann mal schauen. Ich bin mal gespannt.
Ja, ich auch auf jeden Fall auch. Tatsächlich hätte ich noch ein Thema zum Thema Corset, was ich noch besprechen wollte. Und zwar haben wir ja, oder wird es dann mit Corset zu einem Problem auf Arena kommen? Und zwar das Duplicate-Problem. Hast du davon schon was gehört?
Ja. Also ich meine, das hat ja nicht so nur mit dem Corset zu tun. Das ist ja schon generell länger.
Ja, genau. Aber hier wird's halt noch mal krasser, weil wir unter anderem ja Reprints von den Temples haben, die wir schon besprochen haben. Aber auch zum Beispiel von Fabled Passage. Und das sind dann mittlerweile schon 6, 7
Viele, viele Rares, die dann auch aufgehen können, ne?
Genau. Und
erzähl mal ganz kurz, wo reden wir gerade?
Genau, das Problem an sich ist halt, dass Magic Arena hat ja die Obergrenze, dass du von einer Karte aus einem Set 4 nur besitzen kannst. Denn der Sinn dahinter ist, es würde sich unfassbar schlecht anfühlen, wenn du danach dann eine fünfte Kopie ziehst. Und es wäre einfach, du könntest die halt nicht verwerten. Es würde keinen Vorteil dir bringen. Du hast quasi dein Geld verschwendet. Dann kam halt irgendwann die Regelung rein, okay, nachdem du aus einem Set 4 Karten von einer Art quasi gesammelt hast, wird diese Karte automatisch vom Algorithmus in eine andere Rare eingetauscht. Bisher hat das auch immer relativ gut funktioniert. Wir hatten maximal oder das meiste, was wir hatten, waren irgendwelche Reprints im Common-Uncommon-Bereich, die ich jetzt einfach außen vor nehme, weil nicht so wichtig. Jedoch haben wir halt jetzt hier, gerade mit dem Tempel und gerade mit Fabled Passage, mehrere Rare-Slots von Ländern, die meisten schon irgendwo gespielt haben in irgendwelchen Decks, die dann jetzt noch mal 4-mal gesammelt werden müssen, bevor sie weiteren Wert für den Spieler generieren. Denn in Paper ist es ja so, okay, wenn du dann, weiß nicht, sagen wir, bleiben wir bei Shocklands oder sowas, du hast deine Shocklands, die du brauchst, schon voll, ziehst aber von demselben Shockland noch eine Karte nach, kein Problem, du kannst es verkaufen, du hast da Instant Value raus. Und das ist halt das Problem, was dann auch mit Jumpstart kommt. Denn auch Jumpstart wird ja wieder Karten quasi reinbringen, die dann quasi dadurch, dass du es halt direkt aufmachst und dann mit diesen Decks spielst, auch auf Arena, quasi deiner Sammlung hinzugefügt werden als M21-Karten. Das heißt, wenn du Booster crackst von M21, hast du die große Chance, oder zumindest, ich glaube, es ist irgendwas um die 10%, also jede. Na, Moment. Egal, auf jeden Fall 10%, ich will jetzt nicht die Odds nochmal auszurechnen, aber hast du halt eine Karte, die du schon in deiner Collection haben könntest. Und für Leute, die halt auf komplette Sets gehen oder die sehr, sehr viel spielen, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass sie dann alle Tempels schon irgendwie gesammelt haben über den Laufe der Zeit. Und das finde ich halt ein frustrierendes Problem, was adressiert werden muss. Weil, keine Ahnung, das ist halt wieder so ein Argument, warum gibt's kein Dusting auf Arena? Warum gibt's keine Art und Weise, aus deinen Karten mehr Wert zu holen, wenn du sie nicht verwendest? Und ich weiß nicht, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema?
Ja, ich finde es auch problematisch, gerade wirklich jetzt bei den ganzen Rares, die man dann auch wirklich mehrmals hat. Sogar mit den gleichen Artworks mittlerweile, nur noch das Set-Symbol ist jetzt anders. Das ist halt einfach so eine Sache, wo ich sagen muss, okay, also irgendwo muss man noch eine Grenze ziehen und sagen, du hast die Karte 4-mal, such dir gerne dein beliebiges Artwork aus davon, aber du hast die Karte halt schon 4-mal.
Genau.
Das fände ich eigentlich so vom jetzigen System her das Fairste, dass sie halt einfach egal sagen, welches Artwork jetzt rauskommt. Es sei denn, natürlich ist es ein Special, also so ein Foil-Artwork, ne, dieses 3D-Artwork, 3D-Style, oder irgendeine andere Art von Showcase oder sowas. Da kann ich verstehen, dass man das noch mal irgendwie sammeln muss. Aber selbst da ist es ja so, dass man nur eine Kopie immer davon sammelt und dann hat man das freigeschaltet für alle vier direkt. Mhm. Und ja, also ich finde, das muss eigentlich auch so sein, dass das ist halt eigentlich so, wenn du die Karte viermal hast, dann hast du die Karte viermal und kannst zwischen den Artworks hin und her switchen oder vielleicht zahlst du dann noch mal eine Kleinigkeit dafür oder du sammelst noch mal eine Karte davon, wenn es ein anderes Artwork hat und kannst dann vom Artwork her selbst entscheiden und hin und her schalten. Also ich finde, das ist nicht okay, dass du ja irgendwann eine Karte 12-mal hast, in 8-mal im gleichen Artwork und einmal noch in einem anderen Artwork, nur weil es halt so ist, wie es ist. Also
ja,
finde ich jetzt auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Also, da halt muss ich auf jeden Fall irgendwas überlegen. Auf einer Seite kann ich natürlich verstehen, wenn die ein Reprint-Set machen, wo die Hälfte Reprints sind und du hast dann quasi die Hälfte schon fertig in deinem Inventar liegen, dann verdienen sie natürlich weniger Geld. Das ist natürlich auch so eine Sache, ist klar. Ja. Da müssen sie sich aber trotzdem was überlegen, weil es kann halt nicht sein, dass du 12-mal den Tempel hast und damit nichts anfangen kannst.
Ja, das ist halt das Ding. So, was wertschätzt dann Wizards of the Coast mehr bei so einer restriktiven Economy, wie wir es halt bei Arena haben, die halt nicht erlaubt, dass du Wert, außer dass du sie halt sammeln kannst, von deinen Karten irgendwie rausziehst. Und ich finde es halt irgendwie interessant, dass wir ganz am Anfang von Arena hatten wir die Diskussion, Economy und so weiter. Und jetzt hat man sich irgendwie alle so drauf gesettelt und haben gesagt, okay, das ist halt jetzt, wir akzeptieren so, wie es ist. Aber jetzt, ja, seit, ja, gut, sagen wir mal 2 oder 3 Jahre Arena, kommt halt jetzt ein neues Problem auf, was sich halt jetzt erst über die Zeit zeigt. Und eins, was halt dann, je häufiger das passiert, mit jedem weiteren Corset, mit jedem weiteren Temple Reprint, mit jedem weiteren, keine Ahnung, Fabled Passage, mit jedem weiteren Sorcerer's Spyglass, war, glaube ich, der erste Fall, wo das mit einer Rare passiert ist, wo da halt sowas reprintet wird. In Paper super cool, aber in Digital macht's halt einfach keinen Sinn. Und zumindest nicht, wenn man die Karten nicht vertauschen kann. Ne? Das wäre ja auch so ein Ding, ich wäre komplett fein damit, wenn man sagt, okay, Temple of Silence und die ganzen Temple-Cycles kommen wieder. Aber ich könnte dafür zum Beispiel meine alten Karten, wenn ich das neue Playset irgendwie gesammelt habe, könnte ich dafür eintauschen in Rare Wildcards. Oder ich könnte für jede Temple of Silence, wenn der checkt, okay, hey, du hast 4 von dieser Karte schon gesammelt, möchtest du Gems? Oder also, ne, dass du halt irgendwie eine Option hast, dass du dann sagen kannst, okay, wie soll Arena mit sowas umgehen, weil vom Spielerischen her gibt's bei diesen 6 oder mehr Slots, ich habe jetzt gerade nicht die anderen Rares durchgeguckt, ob das da auch nochmal stattfindet, keinen wirklichen Vorteil. Und das kann ja auch nur mit der Zeit, je länger wir halt auf Arena spielen, nur noch schlimmer werden. Was machen wir, wenn dann in zum Beispiel Baneslayer Angel, wenn jetzt in 2 Jahren im Core-Set wieder Baneslayer Angel in einem Mythic-Slot ist, dann verlierst du eine Mythic-Wildcard. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich denke, dass das ist jetzt noch ein kleiner Schneeball, der jetzt gerade anfängt loszurollen, aber man müsste ihn jetzt aufhalten, bevor es halt ganz unten zu so einer Lawine einfach entfällt. Und ich bin gespannt, was dann ob eine Antwort kommt zeitnah oder ob sie es jetzt erstmal quasi den Outrage abwarten und gucken, wie es halt danach ist. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
Ja, definitiv.
Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Jumpstart, wenn du jetzt gerade zu dem Thema nichts mehr hast, zum Thema Corset. Mhm. Genau, erzähl mal so ein bisschen was von Jumpstart. Was ist das nochmal und was macht das, was erwartet?
Ja, der Release ist ja ein bisschen verschoben worden, deswegen
kriegen
wir auch jetzt erst die Spoiler. Jumpstart ist letzten Endes ein riesiges Reprint-Produkt mit ein paar neuen Karten auch.
Mhm.
Vornehmlich wohl für Commander interessant als Reprint-Set.
Mhm.
Und die Idee dahinter ist, ähnlich wie dem Unsanctioned, dass man quasi fertige Decks hat, mit denen man spielen kann, mehr oder weniger. Und zwar machst du einen Booster auf und da ist ein Set an Karten drin, was einem bestimmten Thema folgt. Das ist allerdings random. Und die Karten da drinnen wiederum sind auch random. Also das heißt, es gibt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sets es gibt, die, wie gesagt, eine bestimmte Thematik folgen, wie zum Beispiel Unicorn, glaube ich, ist eins. Und die folgen dann halt dieser Thematik. Und darunter kannst du natürlich dann auch wieder von, weiß ich nicht, vielleicht 80 Karten oder so, kriegst du dann halt, ich weiß nicht, sind sogar mehr drin, 20 oder sowas?
Es sind 20 Karten drin, ja.
ein bisschen grob, was ich sage, aber nur, dass ihr eine Idee bekommt von dem, wie das gedacht ist. Und dann kaufst du dir im besten Fall halt eins, packst ein paar Länder dazu, vielleicht sogar zwei und battles dann halt einfach einen Gegner und danach hast du halt die Karten noch. So ist so quasi die Grundgedanke. So ein bisschen vielleicht wie ein Theme Booster, nur halt als wirkliches Set mit ganz vielen Reprints und wirklich Value, was auch drin sein kann. Und gar nicht mal so hoch im Preis. Also ich meine, Jumpstart Display für 100 Euro oder sowas ist das schon
zu bekommen. Also auf MK, also auf Card Market habe ich es eben noch für glaube 89 oder so gesehen. Also es wird so im Bereich 90, 100 Euro, glaube ich, dann sein.
Ja, 90 Euro, 100 Euro. Ja. Natürlich jetzt Online-Preise, ne, beim lokalen Dealer ist es dann meist was teurer. Ja. Dem geschuldet, dass sie natürlich auch hohe Fixkosten haben, selbstverständlich. Und ist natürlich ziemlich cool. Ich weiß, wie viele Boosterpackungen da drin sind.
Ich weiß das Produkt quasi, also ich weiß leider nicht, was genau drin ist. Ich kann ganz schnell mal nachgucken, ob
Schau mal gerne nach. Ich meine, es sind 24, aber ich bin mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass in dem Produkt, ich glaube, wie gesagt, 20 Booster dann drin sind. Mhm. Und 24 Booster, jeweils 20 Karten. Und das ist natürlich dann für den Preis eigentlich eine ganz feine Sache. Also es geht ähnlich Richtung Mystery Set. Das ist jetzt nicht so total overpriced. Und das finde ich halt insgesamt ziemlich cool. Ich muss mal ganz kurz den Rechner anschmeißen. 20 mal 24 sind 480 Karten. Und 36 mal 15 sind 540 Karten. Okay, also 60 Karten weniger tatsächlich als in einem als in einem Standard-Set und kostet ungefähr den gleichen Preis. Also ja, es ist schon ein bisschen teurer, aber dafür ist es halt so ein Reprint-Produkt, ähnlich wie Battlebond damals und hat natürlich auch einen recht hohen Wert einfach. Und dann finde ich, und halt auch eine andere Spielmechanik, Spielidee dahinter. Und das ist halt einfach, finde ich, ziemlich cool. Also das ist etwas, was ich mir sehr gerne einfach mal so einen Booster kaufe von und dann halt, wie gesagt, einfach mal eine Runde zocke. Ja. Damit und ja, ich finde es wie gesagt eine ziemlich coole Sache. Schade, dass wir zurzeit nicht so die Möglichkeit haben, reinzugehen in den Store und das halt einfach alles auszukosten, weil das hätte eigentlich das Jahr sein können für Paper Magic. Aber ja.
Schon, auf jeden Fall, das ist so ein sehr frustrierender Fakt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich muss auch sagen, es erinnert mich so ein bisschen von der Rolle, die es in Magic einnimmt, so ein bisschen an Mystery Booster. Vom Sinne von, dass es halt man kann Standalone damit irgendwie dann spielen. Mystery Booster war ja auf Draft ausgelegt. Hier hast du halt dieses Format, dass du die zwei Booster öffnest und dann hast du ein spielfertiges Deck quasi zusammengestellt, also einfach noch sleeven und du kannst sofort loslegen. Gleichzeitig aber hast du sehr viele Reprints drin. Ich sehe dann zum Beispiel Cranko Mob Boss, Goblin Chieftain, ich habe eben noch Path to Exile, Lightning Bolt gesehen, unter anderem auch in Grün, unter anderem Craterhoof Behemoth, was eine sehr starke Karte ist. Und ich glaube, eine Karte, die auch im Mystery Booster drin war, war irgendwie Sevaha oder Sevalia, die auch irgendwie, glaube ich, 10 oder 20 Euro oder sowas wert war, das muss ich dazu sagen, vor mit den Mystery Boostern. Aber auf jeden Fall durchaus interessante Karten, teilweise reprintet, teilweise allerdings auch, glaube ich, sind nicht auch komplett neue Karten auch mit dabei?
Ein paar sind neue dabei, nicht so viele, aber ja, sind schon direkt, ich habe schon direkt die Diskussion in einem Commander-Forum gesehen, von wegen, oh, die ist neu. Ja. Und da waren die immer direkt am gucken, was sie denn da bauen können drumherum und dann kommt immer der Kommentar, wie können wir die am besten brechen, die Karte.
Ja, klar. Das ist immer
sehr witzig.
Auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall eigentlich insgesamt ein ziemlich cooles Produkt. Ich guck gerade auch mal von den Preisen her, was da so drin ist. Zum Beispiel Allosaurus Shepard, das ist eine neue Mythic, jetzt bei 37 Euro, wird noch als sehr stark angesehen. Die teuerste Rare ist zurzeit bei 19 Euro auch, Branching Evolution. Das sind natürlich Preise, von denen Standard-Set träumt. Ne?
Klar.
Exquisite Blood, 17 Euro. Gut, das ist ein Reprint, der wird, denke ich mal, deutlich runtergehen. Da muss ich sagen, ja, die liegt nämlich im Original auch irgendwo bei 12 Euro.
Ja.
Da muss ich natürlich sagen, das ist, wie gesagt, eigentlich an sich wirklich ein cooles Produkt. Und es ist tatsächlich so, ich lese in letzter Zeit immer häufiger, dass Leute sagen, kaufe ich mir das oder das. Hm. Und es führt halt wirklich zu diesen Feel-Bad-Momenten, wo man sagt, ich möchte eigentlich alles auskosten von Magic, kann es aber nicht, weil es einfach zu teuer ist. Und das ist halt echt, ja, ist echt ein blödes Problem. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass Wizards sagt, hey, wir machen für jeden Typen von Spieler ein Produkt. Gut, es gibt die Kernspieler, die wollen am liebsten alle Produkte haben, aber es gibt auch nur die Commander-Spieler, die sagen, hey, Jumpstart ist was für mich und Standard, interessiert mich nicht. Da hole ich mir meine Singles und gut ist. Aber Jumpstart, das kaufe ich mir, weil da kann man witzige Sachen mitmachen und danach habe ich bestimmt noch Karten, die ich für meinen Commander brauche.
Genau.
Und das kann ich halt dann auch irgendwo verstehen, aber es führt halt wirklich bei mir zu so ein bisschen zu einer Frustration, auch gerade als jemand, der gerne jedes Produkt irgendwie auf seinem Kanal aufmachen möchte, ist es natürlich sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, sehr, sehr teure Zeiten dann, ne?
Ja, es ist ja monatlich locker. Allein durch die, wenn man es auf einen Monat runterbricht, allein dadurch, wenn man ein Collector-Display aufmachen möchte, ist das monatlich bestimmt 200 bis 250 €, auch wenn mal kein Set jetzt neu rauskommt. Weil, wenn ein neues Set rauskommt, normales Display. Hoppala, jetzt habe ich mich durch die Aufregung die Kopfhörer rausgeschlagen. normales Display, ein Bundle, ein Pre-Release-Kit, ein Collectors-Display, wenn man wirklich alles aufmachen möchte. Mhm. Ne? Und dann wird's halt echt einfach insgesamt teuer. Und das kann ich mir nicht leisten.
Genau, vor allen Dingen, dann kommt da noch so ein Punkt dazu, dass halt, ne, das ist gedacht für Casual-Play, aber natürlich, wenn die Karten wertvoll genug drin ist, kaufen sich die Leute auch einfach Displays und rippen das. Das haben wir auch bei Mystery-Boostern gesehen. Mhm. Die dann, ne, also nicht, dass das Set jetzt irgendwie von Value übersträubt, aber hier sind schon ein paar Karten drin, wo ich mir denke, okay, das ist einfach sinnvoll, das in seinem Baukasten zu haben für verschiedene Formate, also nicht nur für Commander, aber auch selbst ein Gonti Lord of Luxury ist halt so ein Reprint. Das ist halt genauso in der Phase, wo es jetzt langsam eng wird, so hier Aether Revolt und sowas alles. Und da guckt man dann schon irgendwie so drauf. Ich denke mir dann so, okay, das ist cool, wenn das quasi immer available im Local Game Store ist, dass selbst wenn man irgendwie neue Spieler da hat oder so, und man hat jetzt irgendwie kein Deck oder kein Format, auf das man passt, okay, hier zweimal Jumpstart bitte. Und dann hast du halt eine Grundlage, worauf du spielen kannst. Was natürlich komplett zunichte gemacht wird, weil dieses Set Mystery Booster-mäßig einfach nur gerippt wird von allen wie wahnsinnig, dann sind natürlich die Karten nicht mehr da. Also das ist halt dann das Problem, was ich dann so ein bisschen damit habe. Auf der einen Seite, der Gedanke finde ich cool und deswegen bin ich ja auch zum Beispiel großer Fan von sowas wie Unsanctioned, dass du halt eine Casual-Einstieg hast, ohne dass du irgendwas mitbringen musst und ohne dass du Deckbaufähigkeiten brauchst oder sowas, womit du einfach neue Leute mit ranführen kannst. Die Thematiken sind auch, also jedes Booster verfolgt ja eine Thematik, wie zum Beispiel irgendwie Pirates oder Phyrexian oder Minotaurus, auch Teferi oder sowas, ne? Also du kannst auch Planeswalker drin haben und Mythics und so weiter. Und das fänd ich dann einfach schön, wenn man sich wirklich darauf erpichten, also wenn man da wirklich sagen könnte, okay, das ist ein Produkt, was wir immer im Local Game Store haben, wenn man mal irgendwie zocken will, weil das würde ich ungern verhortet sehen, dass man dann irgendwie sagt, okay, irgendwann in 5 Jahren sagt man, oh, ich habe hier noch eine Boosterbox mit Jumpstart und einer der wenigen, die noch übrig geblieben ist, so nach dem Motto, weil dafür ist das Produkt eigentlich nicht gemacht, dafür war auch schon Mystery Booster eigentlich nicht gemacht, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze werden wird. Hast du denn bei den Thematiken, wenn du einfach mal so überfliegst, schon irgendwelche Favoriten?
Ich habe die tatsächlich gerade gar nicht vor Augen.
Ach so, aber ich kann dir auf jeden Fall mal sagen,
erzähl mal.
Eine Sache, die dir gewiss auch sehr viel Freude bereiten wird, es wird auch ein Spirits Spirits-Ding quasi geben, also so ein Spirits.
Ja, ich hatte es mir auch schon mal durchgelesen, aber es ist schon so lange her, tatsächlich, weil es wurde ja schon ganz lange angekündigt und dann ja verschoben. Jetzt habe ich es aber auch vor mir. Warte mal, was? Nee.
Doch, also wenn du einfach runterscrollst, hast du quasi immer die Thematik oben und dann das Deck oder die Karten, die da drin sein können, in den verschiedenen Ausführungen quasi drin. Und dann relativ weit unten hast du dann, es gibt dann so Thematiken, wie ich lese einfach mal vor, halt Reanimate, Rogue, also Tribal-Geschichten oder Seismic, wenn es halt um
jetzt hab ich's.
Burn und Lace und sowas geht.
Also Legion, Seismic, Predatory, Walls, Lands, Well, Reed, Unicorns und Phyrexian. Die Thematik, wenn ich es richtig sehe. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich bin mal auf Unicorns gespannt. Phyrexians auf jeden Fall.
Ja.
Und Walls. Ich glaube, das sind so die, die ich am ehesten mir genauer angucken möchte.
Ja, genau. Also es sind halt so ein paar Punkte, wo man dann irgendwie denkt, okay, das ist von der Thematik irgendwie interessant. Auch so Wizards, wenn du das halt irgendwie kombinierst. Oder wenn du zufälligerweise Wizards öffnest und dann Seismic, wo dann auch zum Beispiel der Grim Lavamancer drin ist, hast du direkt so eine gewisse Synergie irgendwie drin. Und es sind auf jeden Fall so Sachen, wo ich denke, okay, das kann schon sehr lustig sein. Und vor allen Dingen, wenn du die Karten dann schon grob weißt, was vorher irgendwie drin ist. Nicht, dass ich das irgendwie besser machen würde im Spiel, wenn du dann mit jemandem dann darüber spielst, weil es ist ja auch komplett zufällig, was dein Gegenüber dann öffnet. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das halt läuft. Wir haben endlich oder für viele Leute endlich dann auch in Unicorns Legendary Creature, sodass du jetzt auch Unicorn Tribal in Commander spielen kannst. Und es sind, glaube ich, sehr viele so einfach witzige Sachen, ähnlich wie beim Core-Set, die man sonst nirgendwo unterkriegen könnte, die man jetzt einfach mal so printen kann und einfach sagen kann, okay, hey Leute, habt Spaß damit. Und hoffentlich werden die Karten nicht zu wertvoll, damit das Set nicht überverkauft wird, was natürlich als Erfolg zu zählen ist, aber ich will das halt auch einfach casual spielen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wo ich jetzt die Booster herbekomme.
Ja.
Ja. Aber
sagen.
Ich glaube, wir hätten es dann damit. Dementsprechend lasst uns auf jeden Fall teilhaben an euren Meinungen zu den Themen von der heutigen Ausgabe. Wir haben, wie gesagt, Therese Nielsen, Noah Bradley diskutiert, Mac-Support für Magic Arena und dann Corset und Jumpstart ein bisschen besprochen. Und wie gesagt, zu den ganzen Themen gerne eure Meinungen in die Kommentare. Wir lesen das super gerne durch und gehen dann vielleicht in Zukunft dann noch mal ein bisschen genauer drauf ein, gerade so Thema Jumpstart. Und ein Thema, was wir jetzt auch nur so angerissen haben, ist dann, auch dass das auf Arena kommt und dass da sich so ein paar Änderungen gibt. Da gehen wir aber in der nächsten Woche noch mal ausführlicher drauf ein. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle und auch vielen Dank an den Sponsor der heutigen Folge, und zwar tokens4mtg.com, wo ihr dann ab einer Bestellung von 10 Euro dann mit dem Code Radio Ravnica 1 mein Manga-Kraken-Token und Radio Ravnica 2 einen Toon-Kraken-Token gratis dazu bekommt. Das Ganze supportet uns und so könnt ihr coole Tokens bekommen und uns auch gleichzeitig unterstützen. Und in dem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.
Ciao.